Flanders Moments. Gott spricht. Heute. Deine Dosis Segen und Community direkt aufs Ohr.
Jesus, wir danken dir, dass du hier bist. Wir danken dir, Herr, dass wir hier sind wegen dir. Wir sind nicht hier wegen irgendwelchen anderen Dingen, sondern wir wollen dir begegnen. Und wir danken dir, dass du auf uns wartest. Dass du auf uns wartest mit offenen Armen. Wir beten um dein Reden, wir beten um dein Wirken. Wir beten darum, dass du Herzen berührst an diesem Abend. Amen. Amen. Geht's euch gut? Ich habe als allererstes mal eine Frage. Wer von euch hat es schon mal so richtig verbockt? Also egal was, was ihr in der Klassenarbeit irgendwie voll in die Kacke gelangt oder in der Beziehung jemanden so richtig enttäuscht oder eine ganz blöde finanzielle Entscheidung getroffen. Jetzt, wir sind in der Kirche. Ich will ehrliche Antworten. Wer hat es schon mal verkackt? Okay, jetzt alle, die sich nicht gemeldet haben, erzählt uns mal euer Erfolgsgeheimnis. Wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr das hingekriegt, dass ihr bis jetzt durch dieses Leben gekommen seid, ohne dass es irgendwo so richtig schief gegangen ist? Fuck, keiner was, ne, habe ich mir gedacht. Ich möchte euch heute mitnehmen in die Erzählung von einem Menschen, dem es genauso ging wie uns, wie den meisten von uns. Der hat es auch mal so richtig vergeigt, so richtig verbockt. Und zwar ist es eine Person, die hat es verbockt in ihrer Jesus-Nachfolge. Und dann wird es ja spannend. Wenn man es mal verbockt hat, dann ist ja die Frage, wie geht dann Jesus mit mir um? Wie ging Jesus mit dieser Person um? Und wir wollen mal an den Anfang gehen, als noch alles gut war. Ganz an den Anfang seiner Jesus-Nachfolge. Jetzt muss ich erst noch auf anstellen. Ich sehe die Folie nicht hier vorne, gell? Ich sehe sie nicht auf dem Fernseher. Okay, alles klar. Er sagt, in Lukas 5 lesen wir ab Vers 4. Als er aufgehört hatte zu reden, wisst ihr, wer geredet hat gerne und viel? Jesus. Jesus hat hier geredet, okay? Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werft dort eure Netze zum Fang auf. Simon antwortete, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Das taten sie dann auch und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis sie schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Das ist ein total wichtiger Moment in der Bibel. Und wenn wir Matthäus 4 dazu nehmen, dann wissen wir, worüber Jesus gepredigt hat, als er nämlich auf diesem See war. Da hat er gepredigt, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und dann hat Petrus diese ganz enge und intensive persönliche Begegnung mit Jesus. Und das Ergebnis von dieser Begegnung ist, er ist voller Scham und er sieht diesen Unterschied zwischen Jesu Heiligkeit auf der einen Seite und seiner eigenen Sündhaftigkeit auf der anderen Seite. Und dann geht es noch weiter in dieser Erzählung. Dann heißt es, denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genau so ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Und jetzt kommt das Spannende. Was sagt Jesus dazu? Doch Jesus sagte zu Simon, du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land. Sie ließen alles zurück und folgten ihm nach. Das ist so eine coole Parallele zu Matthäus 4. In Matthäus 4, da hat Jesus die Aufforderung ausgesprochen an Simon. Da sagt Jesus zu Simon, folge mir nach. Hey, können wir das mal zusammen sagen? Folge mir nach. Das ist, was Jesus will. Das ist, was Jesus will für dein Leben. Er möchte, dass wir ihm nachfolgen. Ja, bis hierhin alles gut, oder? Jesus, er ruft Petrus, du wirst Menschenfischer, neue Berufung, alles cool. Und dann spulen wir mal 3 Jahre vor. Ein weiterer Einschnitt im Leben von Petrus. Matthäus 26. Unterwegs sagte Jesus zu seinen Jüngern, heute Nacht werdet ihr euch alle von mir abwenden. Denn es heißt in der Schrift, ich werde den Hirten töten und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Jesus nimmt hier Bezug auf eine biblische Prophetie aus Zacharia 13. Er sagt, ihr alle, die ihr die letzten 3 Jahre mit mir unterwegs wart, ihr werdet mich verlassen. Und Petrus, ich habe jetzt nicht die Zeit gehabt, das zu entfalten, aber Petrus war ein echter Charakter. Der wusste, was er will. Der hatte eine Meinung und er hat sich auch getraut, Jesus zu widersprechen. Doch Petrus versicherte, und wenn alle sich von dir abwenden, ich niemals. Jesus erwiderte, ich sage dir, noch heute Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Da erklärte Petrus, und selbst wenn ich sterben müsste. Hört euch mal an, mit welcher Selbstüberzeugung dieser Petrus am Start war. Selbst wenn es mich das Leben kostet, ich werde dich niemals verleugnen. Volle Überzeugung. Ich wende mich nicht ab. Selbst wenn es mir das Leben kostet, auf gar keinen Fall werde ich dich verleugnen. Jetzt wissen wir ja, was passiert ist. Und mein Job ist es jetzt nicht, hier auf Petrus einzuknüppeln, sondern ich möchte, dass wir uns heute Abend bewusst werden, dass wir Petrus ähnlicher sind, als wir glauben. Ich will mal fragen, wer hat denn schon mal in seinem Leben Jesus in einem bestimmten Bereich, in dem du schwach bist, hast du ihm schon versprochen, Jesus, ich werde es niemals tun. Und dann hast du es doch wieder getan. Gibt es jemanden, dem es so geht? Come on, ehrlich. Beide Hände hoch bei mir. Ich bin der Erste. Hey, wie oft habe ich es versprochen? Und ich habe es doch nicht eingehalten. Das ist der Petrus in mir. Das ist der Petrus in dir. Freunde, wir können uns mit Petrus identifizieren. Es gibt Dinge, von denen wir sagen, ich werde sie niemals tun. Und dann tun wir sie doch wieder und wieder. Und dann schauen wir, wie es war. Matthäus 26, Vers 69. Petrus saß noch draußen im Hof, als eine Dienerin auf ihn zutrat und sagte, du warst doch auch mit diesem Jesus aus Galiläa zusammen. Okay, jetzt Petrus. Butter beide Fische. Ja, mach mal ernst jetzt, was ist los? Aber Petrus stritt es vor allen Leuten ab. Ich weiß nicht, wovon du redest, sagte er. Noch in der gleichen Nacht, in der er lautstark verkündigt hatte, dass er das nicht tun wird, da kommt irgendein Mädchen und spricht ihn an und wo er sich vor ein paar Stunden noch so sicher war, da tut er jetzt genau das. Er streitet vor allen Leuten ab, Jesus zu kennen. Aber es kommt noch schlimmer. Vers 71. Als er danach zum Eingangstor ging, sah ihn eine andere Dienerin und sagte zu denen, die dort standen, der war auch mit diesem Jesus von Nazareth zusammen. Wieder stritt Petrus es ab. Und jetzt hört ihr an, was hier steht. Diesmal sogar mit einem Schwur. Ich schwör. Ich kenne den Menschen nicht. Nein, das war kein, ich schwör. Das war nicht einfach nur so dahergelabert. Das war ein Begriff aus dem Gerichtswesen. Wir müssen uns sicher sein, was Petrus hier tut. Er schwört einen Meineid. Er schwört in der gesetzlichen Sprache, diesen Jesus nicht gekannt zu haben. Also erst streitet er es ab, dann schwört er noch obendrauf. Und jetzt kurze Zeit später, Vers 73, doch es dauerte nicht lange, da traten die Umstehenden auf ihn zu und sagten, hey, natürlich bist du einer von ihnen, deine Sprache verrät dich. Hast du schon mal einen schlechten Tag gehabt? Denk mal an Petrus. Es war ein ziemlich schlechter Tag für Petrus. Ja, einer nach dem anderen kommt zu ihm. Petrus begann, Verwünschungen auszustoßen. Und er schwor wieder, ich kenne den Menschen nicht. Vom Abstreiten, übers Schwören, zum Rumfluchen. Was für ein Absturz, oder? In kürzester Zeit. Ich kenne den Typen nicht. 3-mal. Und dann? In diesem Augenblick krähte ein Hahn. Das ist für mich einer der traurigsten Verse der Bibel. Da Da erinnerte sich Petrus daran, wie Jesus zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Hier ist zwar nicht meine Motorsäge, sorry, damit kann ich nicht dienen, aber ich glaube, grillen geht immer, oder? Wer ist dabei? Yes, grillen geht immer. Ah, ihr seid meine Freunde. Hey. Ich glaube, so viele von uns, jetzt kommt die Brücke zu uns, okay? So viele von uns haben den Weg ihrer Nachfolge mit großer Begeisterung begonnen. Vielleicht als Kind, vielleicht als Jugendlicher. Jesus, ich will dir nachfolgen. Ja, Jesus, ich bin all in. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Und in diesem Abschnitt, da gibt es noch einen interessanten Vers. Und den möchte ich euch nicht vorenthalten. Das war Vers 58. Da heißt es, Petrus folgte Jesus in einiger Entfernung bis zum hohepriesterlichen Palast. Ich finde, es ist ein wichtiges Detail. In Lukas 5 oder Matthäus 4 beginnt er seine Nachfolge ganz radikal, ohne jeglichen Kompromiss. Er lässt alles stehen und liegen, seine Netze. Er folgt Jesus nach mit allem, was er hat. Und jetzt hier, da folgt er ihm mit Abstand, aus einer Entfernung. Am Anfang war er dicht. Da war er nah bei ihm dran, zusammen mit Jakobus und Johannes. Da war er Best Buddy mit Jesus. Die gingen zusammen auf den Berg und die haben die besonderen Dinge miteinander erlebt. Aber die Jahre haben die Beziehung zwischen Jesus und Petrus verändert. Und jetzt sagt die Bibel, dass er ihm immer noch nachfolgt, aber mit einem Abstand. Der läuft wirklich. Natürlich. Wir müssen ja nachher was zu essen haben, oder? Wir beten dann noch um die Vermehrung, okay? Soll der für alle reichen? Das wäre doch echt ein cooles Wunder, oder? Boah, wenn wir das mal so miterleben, krass. Ich glaube, wir haben auch heute Abend Menschen hier, die mal ganz nah bei Jesus waren. Das ist so richtig Best Buddy. So ganz eng bei ihm. Jeden Tag mit ihm begonnen. Morgens aufgewacht und der erste Gedanke ist, hey Jesus, wie geht's dir? Cool, dass du mit mir bist heute. Und dann, manchmal passieren Dinge, manchmal passiert auch einfach nur das Leben. Nichts Besonderes. Aber irgendwie, er lässt die Begeisterung nach. Im Lauf der Jahre wird der Abstand zwischen dir und deinem Jesus immer größer. Und manchmal gibt es Dinge, von denen du sagtest, das werde ich niemals tun. Und dann tust du es jedoch immer und immer wieder. Und ich habe so den Eindruck, dass Gott heute Abend zu euch sagen will, dass Jesus zu euch sagen will, dass er dir heute Abend sagen will, ich weiß, dass du mich immer noch liebst. Ich weiß, dass du mir immer noch nachfolgen willst. Aber ich weiß auch, dass da so ein Abstand zwischen dich und mich gekommen ist. Und Jesus will dir heute Abend sagen, ich stehe da und ich warte darauf, dass dieser Abstand wieder kleiner wird. Und Jesus sagt dir auch, ich habe alles getan, was ich tun kann. Und ich lasse dir Freiheit. Ich lasse dir Freiheit. Willst du nah bei mir sein oder willst du weit weg von mir sein? Wisst ihr, wie Jesus mit Petrus nach dessen Versagen umging? Wir lesen in Johannes 21, wie Petrus, nachdem Jesus gestorben war und auferstanden war, und dann haben sie ihn gesehen und dann war er wieder mal da und dann war er nicht mehr da. Und dann wusste er nicht, was er mit sich anfangen soll. Und dann hat Petrus gesagt, wisst ihr was? Ich gehe wieder fischen. So wie wenn ich sagen würde, wisst ihr was? Ey, die Leute, diese ganzen Schafe, das ist so anstrengend. Ich werde wieder Schreiner. Jawohl, ich werde ein Schreiner in Ostfriesland. Kein Tischler. Nein, egal. Aber er ging wieder zurück. Er wollte zurück zu dem, was er kannte. Er wollte zurück zu dem, was ihm vertraut war. Und er dachte, okay, ich habe es probiert. Ich habe es probiert, Jesus nachzufolgen. Ich war mit ihm unterwegs, wir waren beste Freunde. Und dann hat er mir da vor anderthalb Jahren gesagt, Satan, weiche von mir. Und jetzt, guck dir doch mal an, wie ich es wieder verkackt habe. Aus mir wird einfach nichts. Und ich bin mir sicher, Jesus, der will mich da auch gar nicht mehr. Ich hab's einfach versemmelt. Es riecht schon gut, oder? Halleluja. Come on, Lord. Multiply it now. Ich gehe mal ein bisschen runter, weil sonst brennen die Leute. Das wollen wir ja auch nicht. Petrus ist von sich selber brutalst enttäuscht. Vielleicht haben wir auch Menschen hier heute Abend, die von sich enttäuscht sind. Von sich enttäuscht, dass sie ihre Versprechen, die sie Jesus gegeben haben, nicht einhalten. Und jetzt sehen wir in dieser Szene in Johannes 21, wie unendlich groß die Liebe von Jesus ist. Er bereitet eine Szene vor, die im Grunde genommen eine reine Kopie ist, wie die Szene, als er Jesus berufen hat. Und deswegen haben wir Lukas 5 gelesen, wo er ihn berufen hat. Und jetzt hier in Johannes 21 kommt eine Kopie. Er ist draußen, er hat ein paar von seinen Kumpels mitgenommen, die auch nicht wussten, was sie machen sollten. Okay, geh mal fischen. Wir werden halt doch keine Menschenfische, haben wir irgendwie nicht drauf. Dann fischen wir wenigstens Fische. Und was erkennen sie? Hey, selbst das können wir nicht mehr. Wir können nicht mal mehr Fische fischen. Die sind da draußen und fangen nichts. Und dann hören sie diese Stimme von dem einen Mann am Ufer, der sagt, hey, habt ihr was gefangen? Nein, wir haben die ganze Nacht gefischt, aber nichts gefangen. Und dann geht es weiter. Werft die Netze auf die andere Seite vom Boot aus. Boah, krass, das ist doch mal ein Déjà-vu. Das hatten wir doch schon mal. Also tun sie es und wieder zappeln Fische ohne Ende im Netz. Und plötzlich dreht sich Johannes, der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus. Und dann sagt Johannes zu Petrus, weißt du, wer es ist? Es ist der Herr. Es ist Jesus. Und Petrus, der zieht erstmal seine Klamotten an und springt ins Wasser. Ja, so war das damals. Auch Zucht und Ordnung. Hat man Klamotten angezogen zum Schwimmen? Wirklich, so war das, steht da. Er hat sein Obergewand übergezogen, ab ins Wasser und hin zu Jesus. Er kann nicht anders. Und jetzt will ich, dass wir sehen, wie genial diese Szene ist. Jesus, er steht da am Ufer. Er hat dieses Kohlefeuer. Ah, das wollte ich euch noch zeigen. Ich habe so ein richtig cooles Kohlefeuer. Das hier ist ja nur ein Elektrogrill, aber die Idee zählt, oder? Ich dachte, wenn ich hier ein echtes Kohle... Ich hätte schon gern ein richtiges Feuer gemacht. Ich bin so kleiner Pyromane, wisst ihr. Aber ich weiß nicht, was ich da zu hören gekriegt hätte. Vielleicht will ich ja auch noch mal eingeladen werden. Also, Jesus, er steht da am Ufer, am Kohlefeuer und er hat alles fertig. Er hat den Fisch. Bei mir sind es nur diese kleinen Würstchen, aber die sind auch echt lecker. Echt lecker, ne? Ja, die Nürnberger Bratwürstler, gell? Jesus hat alles vorbereitet, um Petrus in Empfang zu nehmen. Er fragt ihn, liebst du mich? Petrus sagt ja. Er fragt ihn wieder, liebst du mich? Ja. Und dann fragt ihn ein drittes Mal, liebst du mich wirklich? Da wird Petrus fast ein bisschen sauer. Und glaubt ihr, dass Jesus dreimal gefragt hat, weil er irgendwie schwer vom Begriff ist? Glaubt ihr, Jesus hat dreimal gefragt, weil er es beim ersten Mal nicht so ganz verstanden hat? Jesus wusste doch schon, bevor er Petrus fragte, dass Petrus ihn liebt. Er war ja nicht abhängig von dieser Antwort. Aber was wollte Jesus erreichen? Er wollte, dass Petrus sich selber dreimal sagen hört, ja, ich liebe dich. Und er fragt dich heute Abend, liebst du mich? Und vielleicht fragt er dich zweimal oder dreimal, nicht weil er dir nicht glaubt, sondern weil du dir selber nicht glaubst. Weil du so enttäuscht von dir bist und weil du so frustriert bist über das, was du in deiner Nachfolge alles nicht hinbekommst. Und Jesus sagt, weißt du, hör auf, mir aus einer Entfernung zu folgen. Komm wieder in meine Nähe. Und ich glaube, das beschreibt so viele Menschen auch heute. Sie kommen an Weihnachten, an Ostern. Irgendwie gehören sie dazu, aber sie folgen ihm in dieser Distanz. Und sie sind in diesem Kreislauf, wo sie denken, sie kriegen es einfach nicht hin. Und Jesus, er spricht mit Petrus. Er sieht ihn mit anderen Augen. Und Jesus, er wird sehr ernst in dem Gespräch mit Petrus. Sehr persönlich. Und in Johannes 21, in Vers 19, da sagt er zu Petrus, hey, ich weiß, dass du mich liebst. Du wirst sogar für mich sterben. Das, was du versprochen hast. Lieber würde ich sterben. Das wird passieren. Jesus deutet damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde. Er schloss, indem er sagte, was sagt er ihm? Folge mir nach. Freunde, das ist so tief. Das bringt uns zurück an den Anfang, wo Jesus diese Aufforderung gegeben hat. Und Petrus hat alles liegen lassen und er ist ihm nachgefolgt. Und jetzt nach diesem bitteren Versagen, nach dieser Läuterung, nach dieser Selbstreflexion, nach dieser Enttäuschung über sich selbst, gilt die gleiche Aufforderung. Sie gilt noch immer und sie gilt auch dir noch immer. Egal, was du alles verbockt hast, egal, was du nicht auf die Reihe gekriegt hast. Egal, wo du versagt hast, diese Aufforderung, Jesu, folge mir nach, sie gilt auch dir immer noch. Ich finde diese Stelle so wundervoll, weil Jesus sagt hier, ich weiß, dass du mir mit ganzem Herzen nachgefolgt bist. Du hast es ernst gemeint. Aber über die Jahre, da ist so ein Abstand gekommen zwischen dich und mich. Du bist mir aus dieser Entfernung gefolgt und ich fordere dich auf. Ich fordere dich auf deinem Stuhl heute Abend auf. Mach diesen Abstand wieder klein. Mach neu ganze Sache mit Jesus. Und in dieser gleichen Mund, der Jesus verleugnet hatte, die gleiche Zunge, die Jesus dreimal verraten hatte, die wollte Jesus am Pfingsttag gebrauchen, um von seinem Tod und von seiner Auferstehung zu erzählen. Jesus war nicht fertig mit Petrus. Er hatte noch viele Aufgaben für ihn. Petrus hat ein Leben geführt, das Jesus verherrlicht hat. Die Menschen haben sich gewünscht, dass nur der Schatten von Petrus auf sie fällt, damit sie gesund werden. Ist es nicht krass? Der gleiche Jesus hat diesen Petrus gebraucht. Und es ist dieser Petrus, der erst so versagt hatte, der diese unglaublichen Worte in Apostelgeschichte 4 gesprochen hat. Bei niemandem anderen ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. So was. Er hat diesen Jesus groß gemacht, nachdem er ihn verleugnet hatte. Ich will dir heute Abend sagen, als ich selber vor vielen Jahren Jesus mein Leben gegeben habe, da habe ich gesagt, ich will dir nachfolgen. Da habe ich auch gesagt, ich werde dich nie verleugnen. Und doch habe ich es getan. Manchmal mit Worten, manchmal mit Taten. Und wenn du das getan hast, dann kräht ein Hahn. Und manche von uns, jedes Mal, wenn wir hier im Worship sind, wenn wir Gott anbeten wollen, dann kräht dieser Hahn in deine Ohren. Dann kräht dieser Hahn und dieser Hahn, der sagt dir, was willst du hier eigentlich Hände heben, du Loser? Was willst du hier Gott anbeten, du Versager? Hey, heute Abend soll dieser Hahn auf den Grill. Echt, da gehört er hin. Da gehört er hin. Lass dir nicht weismachen, dass Gott dich nicht mehr liebt. Lass dir nicht weismachen, dass Jesus nicht dasteht mit offenen Armen und auf dich wartet. Er wartet auf dich. Jetzt werden sie aber richtig knusprig. Ja. Wie hättet ihr sie denn gerne? Gut durch? Na, ich lasse dir noch ein bisschen geht noch, ein bisschen was geht immer noch. Ich will dir sagen, du musst nicht mit einem krähenden Hahn leben, wenn es einen auferstandenen Herrn gibt, der dich heute einlädt, von vorne zu beginnen. Und ich glaube, ich bin überzeugt davon. Manche haben nur auf die Gelegenheit gewartet, ihr Leben neu ihrem Herrn zu übergeben. Jesus ist nicht sauer auf dich. Er fragt dich nicht dreimal, ob du ihn liebst, damit er endlich überzeugt ist. Er weiß, dass du ihn liebst. Aber er fragt dich, damit du es selber wieder realisierst, was er dir eigentlich bedeutet. Und er sagt dir heute, weil du versagt hast, bedeutet es nicht, dass ich meinen Plan, meine Gedanken, meine Wünsche für dich, für deine Zukunft, für deine Familie annulliert habe. Stattdessen habe ich ein Wunder vorbereitet, damit du eine Gelegenheit hast, dich neu zu entscheiden und mir nachzufolgen. Und jetzt? Jetzt habe ich mein Herz ausgepredigt. Ich bin so dankbar, ihr hattet keinen Timer da hinten, aber ich glaube, es war länger, aber egal. Aber jetzt liegt der Ball bei dir. Ich habe die Sachen gesagt, die Gott mir aufs Herz gelegt hat. Aber die Entscheidung, wie du damit umgehst, die liegt bei dir. Ich lade das Lobpreisteam ein, dass ihr schon mal nach vorne kommt. Wir wollen jetzt noch gemeinsam ein Lied singen. Muss ich erst runter, oder? Dass ihr vor könnt. Das kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. Wisst ihr, Lieder helfen uns, um den Hahn zum Schweigen zu bringen. Und das ist mein Wunsch für heute, dass der Hahn seine Macht verliert in deinem Leben. Und wir singen das Lied, du hast Erbarmen und zertrittst all meine Schuld. Und ich glaube, dieses Lied passt extrem gut zu dem, was wir gerade inhaltlich besprochen haben. Und die Schuld, die ist da, die ist real, die müssen wir nicht wegreden, wir müssen nicht so tun, als hätte es die nicht gegeben. Aber das Geniale ist, bei Jesus ist immer Vergebung. Er ist immer noch größer und er zertritt diese Schuld, die uns trennen will. Er dreht dem Hahn den Kopf um. Und während wir dieses Lied singen, da lade ich dich ein, dass du auch reflektierst, dass du nachdenkst, hey, will ich das? Will ich Jesus neu mein Leben geben? Und nachdem wir das Lied gesungen haben, ich lade euch ein, mit aufzustehen und dieses Lied mitzusingen, dann wollen wir noch ins Gebet gehen.
Das war's mit dieser Folge von Flanders Moments Gott spricht. Heute. Glaub mal, live ist's noch viel besser. Also schnapp dir deine Freunde und komm vorbei. Wir feiern, wir hören, wir leben. Gemeinsam bei Flanders. Weitere Infos unter www.kreuzkirche-remels.de.